Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Alle reden vom Klima, so scheint es zumindest. Aber Reden und Handeln sind bekanntlich zweierlei, vor allem wenn es ums Auto geht. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 5% mehr Neuwagen zugelassen als im Vorjahr. Und davon waren ein Drittel SUVs. Was davon zu halten ist, darüber spreche ich mit der Mobilitätsforscherin Dr. Feline Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung der Technischen Universität Hamburg. Guten Tag, Frau Gaffron.
Guten Tag.
Ja, im vergangenen Jahr wurden zum ersten Mal über 1 Million SUVs in Deutschland zugelassen. Also in dem Jahr, in dem, glaube ich, über Klimaschutz so viel diskutiert wurde wie noch nie zuvor. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Zahl gehört oder gelesen haben?
Interessant ist der erste Gedanke gewesen. Es erinnert an die Schere im Kopf, die man im Bereich Verkehrsplanung und Mobilität ja immer wieder beobachten kann, sowohl individuell als auch kollektiv, gesamtgesellschaftlich. Und ich finde es natürlich gerade bei diesem Fahrzeugsegment besonders spannend, sich anzugucken, wie die Entwicklungen gewesen sind in den letzten Jahren, wie populär die geworden sind und wie sie auch ihre Rolle verändert haben. Also das ursprüngliche Sport Utility Vehicle, was ja ein SUV eigentlich, wofür das steht, ist, das war ja mal für die Nutzung abseits der Straße gedacht und ist mittlerweile zu etwas geworden, was jemand mal als Suburban Utility Vehicle bezeichnet hat. Also so ein Vorstadtnutzfahrzeug. Das sind natürlich Fahrzeuge, die für das, wofür wir sie heute benutzen, eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht waren.
Genau, spontan würde man denken, ist ja verrückt, denn der SUV ist ja wirklich zum Feindbild, also nicht nur der jungen Leute von Fridays for Future geworden. Also muss es ja gewichtige Argumente für die SUVs geben. Und der VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch sagt, es gibt ganz rationale Argumente. Nämlich, man kann leichter einsteigen, aufrechter sitzen und man behält den Überblick.
Ja, das ist mit Sicherheit auch so. Und das ist aber auch ein Zeichen einer Entwicklung im Straßenverkehr, in der die Fahrzeuge, in denen wir sitzen, ja generell immer größer und auch schneller und auch schwerer geworden sind. Also die gewichtigen Argumente im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, als ich meinen Führerschein gemacht habe, also in den 80er Jahren, da ist man zum Teil noch Ente gefahren, 2CV, da sind R4 im Straßenbild gewesen, so Kleinwagen vom Renault, Fiat Panda, das sind Blechbüchsen, die eigentlich überhaupt keine Knautschzone haben. Und trotzdem sind die Menschen in relativ großer Zahl damit gefahren. Heutzutage fühlt man sich mit so einem Fahrzeug natürlich auf dem Straßenverkehr unsicher. Insofern ist es durchaus rein individuell betrachtet nachvollziehbar, wenn diejenigen, die viel mit dem Auto unterwegs sind oder die generell Auto fahren wollen oder das Gefühl haben, dass sie Auto fahren müssen, dann auch so ein Fahrzeug wählen. Und die Werbung unterstreicht das ja auch ganz stark. Nicht nur haben die Fahrzeuge in Autowerbung immer freie Fahrt, sind in grün blühenden, gesunden Landschaften unterwegs, sondern es wird auch ganz stark unterstrichen, die Sicherheit für die Insassen, für die Familien, die drin sitzen, für die Kinder natürlich, das ist ganz wichtig. Also das sind alles Argumente, die sicherlich dazu beitragen, dass diese Fahrzeuge so erfolgreich sind.
Naja klar, es ist sozusagen die Innensicht. Ne? Wenn man da drin sitzt, natürlich, dann geht es einem gut. Genau. Wenn man von außerhalb drauf guckt, nicht so gut. Es ist ja vor allen Dingen so, diese SUVs werden ja eben sehr stark nachgefragt und die Autoindustrie kommt den Kunden auch sehr entgegen. Es gibt inzwischen 120 verschiedene SUV-Angebote, also auch in jedem Preissegment. Mhm. Also wahrscheinlich muss man ja grundsätzlich feststellen, also 5% mehr Neuzulassung, auch insgesamt, ein Auto ist ja nun mal praktisch.
Je nachdem, wofür man es nutzt, kann es praktisch sein. Es vermittelt ja nicht ohne Grund die Anziehungskraft, die es immer noch hat. Insofern ist das Auto etwas, das sehr flexibel einsetzbar ist. Also ich bin nicht von irgendwelchen Fahrplänen abhängig. Wenn ich einsteigen will, dann steige ich ein. Man hat Privatsphäre. Viele Menschen betonen, dass sie nicht gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind oder überhaupt mit dem öffentlichen Verkehr, weil sie den mit anderen Menschen teilen müssen. Aber ganz viel davon sind natürlich auch festgefahrene bzw. etablierte Wahrnehmungen, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster, die wir haben, die wir auch ungern ändern. Also der Mensch hat ja ein sehr hohes Beharrungsvermögen. Und wenn man sich erstmal an etwas gewöhnt hat, dann ist es sehr schwer, diese Gewohnheiten wieder abzulegen, zumal wenn dann auch die Strukturen drumherum dazu führen, dass es eben einfacher ist, die Gewohnheit beizubehalten. Und diese Gewohnheit kann in diesem Fall eben auch der motorisierte Individualverkehr, das Autofahren sein. Allerdings ist es natürlich trotzdem so, dass es auch rational ganz viele Argumente gibt, die zeigen, dass Autofahren eigentlich an vielen Stellen überhaupt nicht vernünftig ist. Also, dass es keine Zeit spart, dass es möglicherweise teurer ist als die Alternativen. Und die gesellschaftlichen Kosten, die wir da ja auch ganz oft nicht mit reinrechnen, sind natürlich auch ein wichtiger Grund. Denn viele sagen, es ist einfach preiswerter, billiger für mich, mit dem Auto zu fahren auf bestimmten Strecken. Gerade wenn ich mit mehreren Menschen unterwegs bin, stimmt das mit Sicherheit auch rein rechnerisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bahnticket für eine größere Gruppe gegen eine Fahrt mit dem Auto aufrechne. Aber die Kostenwahrnehmung ist ja dann oft auch verzerrt. Also wenn man wirklich die Kosten pro Kilometer bei Autos, bei Privat-Pkw sich anguckt, was den Werteverlust, die Steuern, also die ganzen Fixkosten betrifft, dann stimmen diese Rechnungen ganz häufig überhaupt nicht mehr.
Lassen Sie uns auf die Gegenargumente später gucken. Ich würde noch gerne eine Zahl einwerfen, nämlich die der Autodichte in Deutschland. Die ist stetig gewachsen über die vergangenen Jahrzehnte. Es gibt inzwischen pro 1000 Einwohner, jeden Alters, pro 1000 Einwohner in Deutschland 567 Autos, also Pkw. Und das waren vor 10 Jahren waren es noch gut 500. Also es hat sich nochmal rasant gesteigert. Und ich fand diese Zahl auch deswegen so interessant, weil man in den letzten Jahren ja immer gesagt hat, ach, für die jungen Leute ist ein Auto eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig.
Es ist tatsächlich so, dass die Altersgruppe der 30- bis 65-Jährigen am höchsten, am stärksten motorisiert ist. Und da auch eher Männer. Also es sind, was, wenn man sich die Pkw-Halterinnenzahlen anguckt, also es sind ungefähr knapp 40% Frauen, die Fahrzeuge angemeldet haben und im Vergleich zu 60% Männern. Die Pkw-Dichte ist eine Zahl, die den Besitz anzeigt, dann ist natürlich immer noch die Frage, wer nutzt diese Pkw und wofür werden sie genutzt? Also ich habe mich letztens mal mit Jugendlichen unterhalten, die im Rahmen von der Hamburger Klimawoche sich zu einer Veranstaltung begeben haben und die alle eigentlich gesagt haben, Klima ist ein ganz wichtiges Thema und sie finden das dringend und sie sind die junge Generation, also die Argumente, die wir ja in letzter Zeit auch immer verstärkt hören. Und trotzdem wollen 80% von ihnen, wenn sie 18 sind, einen Führerschein machen und ein Auto haben. Und dann haben wir mal nachgefragt, woran denn das liegt. Und das waren Schulkinder aus dem Raum Hamburg, die gesagt haben, naja, sie wohnen halt in Gegenden, wo sie individuell unabhängig nicht mobil sein können, weil das ÖV-Angebot so schlecht ist, so dünn. Hm. Und sie haben halt die Vorstellung, natürlich, wenn sie dann älter werden, dann möchten sie unabhängig sein und dann möchten sie Freunde besuchen können, in die Stadt fahren können und so weiter. Und wenn das alles ohne eigenes Auto geht, dann wären sie durchaus auch bereit, da anders drüber nachzudenken. Und dieser Motorisierungsgrad ist insofern auch nochmal interessant, weil der, wie Sie ja richtig gesagt haben, eben ein Durchschnittswert ist für alle Altersgruppen und für auch alle Einkommensgruppen. Und in der Tat gibt es fast ein Viertel der deutschen Haushalte, die gar keine Pkw besitzen. Das heißt also, diese Autos, die wir hier angemeldet haben, die stehen gar nicht allen zur Verfügung. Und es gibt Haushalte, die natürlich 2, 3 und zum Teil 4 oder möglicherweise sogar mehr Autos haben.
Sie haben gerade von den jungen Leuten gesprochen, die sagen, wenn der öffentliche Nahverkehr besser ausgebaut wäre, dann würden sie kein Auto haben wollen. Das sagen viele Leute. Das ist ja wirklich die Frage, denn Sie haben ja vorhin einen ganz anderen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ja so eine Art wirklich emotionale Prägung, auch besonders, glaube ich, in Deutschland, besonders in der Bundesrepublik auf das Auto. Der Historiker Manfred Grieger schreibt, das Auto wurde zum Motor des sogenannten Wirtschaftswunders in Westdeutschland, eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und aus dieser Zeit rührt auch die sehr, sehr enge Beziehung zwischen Autoindustrie und Politik mit den bekannten Folgen. Freie Fahrt für freie Bürger, das Fernstraßennetz wurde einseitig ausgebaut, die Städte wurden autogerecht umgebaut. Und wenn das so ist, dass der Wohlstand des Landes so eng verknüpft ist mit der Autoindustrie, dann ist, glaube ich, auch so eine emotionale Bindung viel enger da als, sagen wir mal, zum Beispiel in Österreich, die eben keine eigene Autoindustrie hat.
Ja, das ist sicherlich richtig. Und natürlich spielt das in Deutschland eine ganz große Rolle, also diese Geschichte und die Art, wie sie den Diskurs geformt hat. Aber es ist natürlich auch so, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen ja mittlerweile ganz andere Rahmenbedingungen setzen als die, die damals gegeben waren. Und insofern auf der Ebene des Diskurses wäre es wichtig, dass wir das auch mal wirklich anerkennen und entsprechend auch versuchen, das Denken in eine andere Richtung zu lenken.
Ja, aber gerade wenn es so eine emotionale Konditionierung gibt, nenne ich das mal, dann muss man sich vielleicht ja auch noch andere als rationale Argumente überlegen. Also ein Kollege, dem ich erzählte, dass wir dieses Gespräch führen werden, der sagte, ja, alle Menschen, die sich fragen, warum die USA so komische Waffengesetze haben, die sollten sich mal fragen, warum wir kein Tempolimit auf den Autobahnen haben. Das scheint ein ähnliches Phänomen zu sein. Also Außenstehende finden das vollkommen absurd, aber die Beteiligten halten das im Grunde genommen für ein Naturgesetz, für ein Menschenrecht.
Ja, das ist absolut richtig. Also die Beobachtung kann man immer wieder machen. Ich meine, es ist ja, die USA sind so ein exzellentes Beispiel, denn die sind ja noch mehr mit dem Auto unterwegs, als wir das sind. Aber die haben ein Tempolimit, sogar nur 120 Stundenkilometer. Und in Deutschland sind ja im Augenblick die 130 schon die Zahl, bei der sich die Gemüter erhitzen und bei der man auch wirklich heftige Reaktionen beobachten kann. Das ist absolut so. Und das sind dann zum Teil aber Stimmen, die besonders laut reagieren, die aber deswegen nicht unbedingt immer die Mehrheit widerspiegeln. Also man hat ja jetzt im Zuge dieser Debatten, die es in den letzten Monaten gegeben hat und auch der Abstimmung im Deutschen Bundestag im letzten Jahr im Oktober, auch Studien gelesen, die gesagt haben, es gibt zumindest eine kleine Mehrheit möglicherweise für ein Tempolimit. Das ist eigentlich nicht das, was man hört. Das ist auch nicht das, was diese Abstimmung im Bundestag ergeben hat. Also da waren ungefähr genauso viele dafür wie Stundenkilometer, auf die wir das Tempo auf den deutschen Autobahnen möglicherweise senken wollen. Nämlich knapp 130 Stimmen waren für dieses Tempolimit, der Rest war dagegen.
Oh.
Und das finde ich schon bezeichnend. Und natürlich sind es auch emotionale Argumente, es müssen eigentlich alle emotionale Argumente sein, denn also gerade wenn man sich dieses Thema anguckt, gibt es meiner Ansicht nach und meines Wissens keine tatsächlich rationalen, stimmigen Argumente, die dafür sprechen, kein Tempolimit einzuführen. Aber das zeigt auch wieder, dass gerade auch im Verkehr es wichtig ist, sich miteinander zu unterhalten und zu diskutieren und möglicherweise auch zu streiten, aber eben auf respektvolle Art und Weise. Und das ist auch ja etwas, was in diesem Bereich leider sehr häufig verloren geht.
Apropos Tempolimit, der niederländische Ministerpräsident hat ja wörtlich gesagt, er findet es zwar beschissen, aber es müsse nun mal sein. Die haben das Tempolimit ja sogar auf 100 jetzt reduziert, eben aus Umweltschutzgründen.
Ja, also Deutschland ist eines der ganz, ganz, ganz wenigen Länder auf der Welt, die kein Tempolimit auf Autobahnen haben. Insofern ist das ein Thema, was vielleicht, so wie manche sagen, eine Debatte ist, die fast nicht zu gewinnen ist, aber die man meiner Ansicht nach trotzdem weiterführen sollte, vor allen Dingen, weil sie auch so eine Art Messlatte ist dafür, wie weit wir mit unserem Bewusstsein und unserem Beharrungsvermögen beziehungsweise unserer Flexibilität, die wir eigentlich haben sollten, gekommen sind.
Mit der Verkehrswissenschaftlerin Feline Gaffron spreche ich über den Verkehr, vor allen Dingen über den Autoverkehr. Frau Gaffron, wir haben jetzt schon ziemlich viel gute Argumente für das Auto gefunden. Was spricht denn Ihrer Ansicht nach vor allem dagegen? Denn soweit ich weiß, nahezu alle Verkehrswissenschaftler sagen, wenn wir jetzt mal die Ballungsräume betrachten, die Städte betrachten, wenn wir den Verkehr verbessern wollen, müssen wir an das Auto ran. Was ist Ihr Hauptargument gegen die Autos in der Stadt?
Also das wichtigste Argument, unter dem man eigentlich ganz viele Aspekte zusammenfassen kann, ist die Tatsache, dass wir keine Kostenwahrheit haben bei der Mobilität. Das heißt, dass die einzelnen Mobilitätsformen ja nicht nur das kosten, was wir für sie bezahlen als Nutzerinnen, also mein ÖV-Ticket oder das Benzin und die Steuern für meinen Pkw, sondern sie haben ja auch gesellschaftliche Kosten. Und die sind zum ganz großen Teil in dem System nicht enthalten. Und das heißt, wir haben keine Kostenwahrheit und wir zahlen nicht das, was wir eigentlich an Kosten verursachen. Und diese Kosten, die entstehen eben auf unterschiedlichsten Ebenen. Also beim privaten Pkw ist das der Aspekt der umweltschädlichen Emissionen natürlich. Also wir fangen an global bei den Klimagasen, dann haben wir lokal den Lärm und den Feinstaub und die Stickoxide. Und wir leisten unser Mobilitätssystem, das nachweislich dazu führt, dass Menschen früher sterben, dass Zehntausende eher krank werden und deswegen eine verminderte Lebensqualität haben, dass der Schlaf gestört wird, gerade in den Ballungsräumen, die sie gerade angesprochen hat, aufgrund der nächtlichen Lärmbelastung zum größten Teil durch den Straßenverkehr. Und das ist alles in gewisser Weise Kollateralschaden, den wir in Kauf nehmen. Das wird zum Teil in den Diskussionen zwar immer wieder angesprochen, aber ich finde eigentlich nicht ausreichend betont. Und wir haben.
Das liegt möglicherweise eben an der Tradition. Immer die Vorfahrt für das Auto und den Autoverkehr.
Das mag damit zu tun haben, aber dann stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Ansprüchen an die Zukunft und an die Gestaltung unserer Gesellschaft wollen wir denn weitermachen? Also wenn wir uns damit zufrieden geben, dann werden wir viele der Änderungen, die wir brauchen, nicht einführen. Das ist genauso wie die Argumentation, wir haben so viele Arbeitsplätze in der Autoindustrie und in den nachgeordneten Sektoren, dass wir es uns nicht leisten können, dafür zu argumentieren, dass wir weniger Auto fahren. Also das sind ja erstens mal sehr, sehr schlichte Verständnisse von den Zusammenhängen, die auch zum Teil zahlenmäßig nicht unbedingt stimmen. Aber das ist auch ein Argument, was im Prinzip daraus hinausläuft. Wir müssen die Verkehrswende verschieben, weil die Industrie noch nicht so weit ist. Und das ist natürlich etwas, was wir uns angesichts der gesamten globalen und gesellschaftlichen Entwicklungen einfach nicht leisten können.
Bleiben wir mal für einen Moment noch bei den gesundheitlichen, bei den negativen gesundheitlichen Folgen durch den Autoverkehr. Da geht es also um die Luftqualität und den Lärm und natürlich auch um den Umweltschutz insgesamt. Wäre da nicht das E-Auto dann die Lösung? Keine Abgase mehr, kein Lärm mehr. Alle können schlafen und atmen.
Wenn das so wäre, wäre das schön. Aber tatsächlich ist es ja leider nicht ganz so. Also natürlich hat E-Mobilität bestimmte Vorteile, je nachdem, mit welcher Energie sie betrieben wird. Das sind ja immer so diese Aspekte, wo man dann nochmal genauer nachfragen muss. Wenn ich also erneuerbare Energien nutze, um elektrisch mobil zu sein, dann bringt das mit Sicherheit im Bereich Klimaschutz einen Vorteil.
Aber wenn ich Kohlestrom nutze, vielleicht nicht so sehr.
Ganz genau, das ist das Problem. Und E-Autos sind auch wesentlich energieintensiver in der Produktion. Je nachdem, welche Modelle man miteinander vergleicht, braucht einen Elektro-Pkw, ein elektrisch betriebener Pkw, so viel Energie in der Produktion, dass wenn er auf der Straße ist, andere konventionell betriebene Fahrzeuge mit der gleichen Energie schon 20.000 bis 40.000 Kilometer unterwegs gewesen sind, inklusive der Produktionskosten. Im Sinne von CO2. Das ist das eine. Das andere ist, dass elektrische Pkw zwar bei der Lärmentwicklung bei geringeren Geschwindigkeiten natürlich einen Vorteil haben, weil das Motorengeräusch wegfällt, aber ganz viel der Fahrgeräusche, die wir in den Städten haben, sind die Reifengeräusche, also die Rollgeräusche der Reifen auf der Straßenoberfläche. Und ab ungefähr 30 km/h macht es überhaupt keinen Unterschied mehr, wie das Fahrzeug betrieben ist, was da an einem vorbeifährt. Das ist von der Lautstärke her ganz genau gleich. Das ist wiederum ein Argument, warum man darüber nachdenken sollte, flächendeckend als Regelgeschwindigkeit Tempo 30 in den Städten zu haben. Ganz unabhängig.
Flächendeckend.
Flächendeckend, ja. Natürlich kann man, also gibt es dann Ausnahmen sinnvollerweise, so wie es andersrum ja jetzt auch ist, die dann eben entsprechend ausgeschildert werden sollten. Und um jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema E-Mobilität zurückzukommen, auch beim Feinstaub ist es ja so, dass nur ein Teil des Feinstaubs wirklich aus dem Motor und aus den Verbrennungsprozessen des Motors kommt. Also der Abrieb von den Reifen, von den Bremsen macht durchaus auch einen großen Teil des Feinstaubs auf. Die Wiederaufwirbelung, also Feinstaub setzt sich dann irgendwann auf der Straßenoberfläche ab, aber wenn ständig Autos drüber fahren und die Luft verwirbelt wird, dann wird das alles wieder aufgewirbelt. Und ein sehr großer Teil dessen, was wir als Belastung in der Luft messen, ist wirklich von dieser Wiederaufwirbelung entstanden. Und das kann natürlich ein Elektroauto ganz genauso wie ein Benziner oder ein Diesel. Und dann geht es ja auch noch um die breiteren Themen, wo kriegen wir eigentlich die Ressourcen her, die wir in diesen Batterien verbauen. Die sind erstens endlich, zweitens haben wir Abbau bzw. Förderbedingungen in Kongo zum Beispiel, wo der Kobalt herkommt, oder in Südamerika, wo sehr viel des Lithiums gewonnen wird, was wir für die Batterien brauchen, die wirklich unmenschlich sind zum Teil. Also da werden Kinder und Jugendliche in die Minen geschickt, die dann per Hand im Prinzip diese Erze aus dem Berg kratzen. Und zwar haben sich jetzt einige Autohersteller dazu entschlossen zu sagen, sie möchten versuchen, eben möglichst ihre Rohstoffe nicht mehr daher zu kriegen, aber noch ist das nicht flächendeckend so. Und das sind seltene Erden und die heißen ja nicht umsonst so. Also jetzt darauf zu setzen, dass wir einfach die Technologie ein bisschen umbauen und dann im Prinzip aber so weitermachen können wie vorher, ist mit Sicherheit nicht das Rezept zum Erfolg. Und dann als letztes brauchen E-Pkw im Prinzip genauso viel Platz wie konventionell angetriebene Fahrzeuge, wenn sie parken, was ja unsere Pkw in Deutschland ungefähr 23 Stunden am Tag durchschnittlich tun. Und wenn sie fahren, natürlich auch. Und sie können auch genauso gut Unfälle verursachen. Also die 3000 Verkehrstoten und sehr, sehr viel mehr Schwerverletzte, die wir immer noch jährlich in Deutschland haben, die würden wir damit nicht unbedingt besser schützen bzw. vermeiden können.
Die EU-Regelung sieht ja vor, dass ab diesem Jahr die neu zugelassenen Autos eines Herstellers im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm Kohlendioxid, also CO2, ausstoßen dürfen, was sicher dazu führen wird, dass die E-Flotte der Hersteller ausgebaut werden wird, weil die das dann eben gegenrechnen, weil ja ein E-Auto ja angeblich nichts verbraucht. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das ja eben auch nicht die Rettung, sondern wir müssen insgesamt das Autofahren unattraktiver machen.
Ja.
Wodurch?
Wir reden ja seit Jahrzehnten über die Verkehrswende, die wir brauchen, und wir haben sie bisher noch nicht geschafft. Im Bereich der Motorisierung, also diese Zahl, die Sie vorhin genannt haben, der Motorisierungsgrad in Deutschland von über 500 Pkw, der soll laut Umweltbundesamt als Zielgröße auf 150 Pkw pro 1000 Einwohner idealerweise sinken. Das werden wir natürlich nicht nur durch gute Argumentation schaffen. Und insofern gibt es auch da verschiedene Ansatzpunkte. Also das eine sind mit Sicherheit Kostenstrukturen, also diese CO2-Abgabebesteuerung, die jetzt gerade besprochen wird, die zwar um Lenkungswirkung zu entfalten, tatsächlich noch höher werden muss, als sie im Augenblick geplant ist. Aber es ist immerhin schon mal ein Instrument, was einmal eingeführt, dann ja auch verwendet werden kann, um eben gestalterisches Potenzial auch tatsächlich zu realisieren. Dann gibt es auf der kommunalen Ebene die Kombination der sogenannten Push-Maßnahmen, also wie kriegen wir die Leute aus den Autos raus?
Wie heißen diese Maßnahmen?
Push. Ach, Push. Im Sinne von Push and Pull, das ist so die Kombination. Also wir sollen auf der einen Seite das Autofahren weniger attraktiv machen.
Und auf der anderen Seite die Leute schubsen.
Ja, genau. Und man soll ihnen aber eben auch attraktive Alternativen anbieten. Und bisher haben wir hauptsächlich auf diese Alternativen gesetzt. Also es ist immer leichter zu sagen, wir bauen den ÖPNV aus, wir verbessern die Radverkehrsinfrastruktur, solange man da nicht drüber redet, dass man dann vielleicht auch Straßenraum von anderen Verkehrsträgern, nämlich dem motorisierten Verkehr, wegnehmen muss. Und wir haben mehr Bike-Sharing-Angebote, also Stadtrad-Angebote, Leihräder, Carsharing und so weiter. Das sind die Alternativen, aber die werden eben nicht ausreichend genutzt und der Umstieg findet nicht in einem ausreichenden Maße statt, wenn man nicht gleichzeitig eben auf der anderen Seite schubst.
Naja, aber die Frage ist, ob dieser Ausbau überhaupt genügend stattfindet. Denn das braucht ja auch seine Zeit, gerade den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. In Hamburg, in Berlin ist das, glaube ich, relativ ähnlich, wenn man sich vorstellt, morgen würden 10% der Autofahrer beschließen, okay, jetzt fahre ich also nur noch mit U-Bahn und Straßenbahnen und Bussen. Das könnten die Verkehrsbetriebe gar nicht bewältigen.
Das ist leider richtig, ja. Also das ist an vielen Stellen zumindest so. Ich meine, es gibt natürlich immer noch Linien, die nicht ausgelastet sind, aber logischerweise sind das nicht die, die an den Hauptstrecken fahren. Da brauchen wir nicht nur Ausbau, sondern auch Taktverdichtungen. Das heißt, wir brauchen aber dann auch mehr Fahrzeuge. Wir brauchen auch mehr Fahrerinnen, die diese Fahrzeuge bewegen. Das ist auch wieder ein Aspekt, den man anführen kann, wenn wir darüber reden, wie ist es mit den Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie. Also Fahrzeugbau muss ja nicht unbedingt der Bau von Pkw sein, sondern eben auch von Fahrzeugen, die im öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Und wenn wir davon deutlich mehr brauchen, dann müssen die auch gebaut werden. Und da haben Sie absolut recht. Also die Bestellzeiten für solche Fahrzeuge sind unter Umständen durchaus relativ lang. Und das hilft natürlich auch nicht. Und das sind alles so Punkte, wo man dann manchmal da sitzt und denkt, hätten wir doch vor 10 Jahren angefangen oder vor 20 Jahren angefangen. Aber das ist natürlich kein Ausgangspunkt, um jetzt die Veränderung in Gang zu bringen. Und insofern sind es diese vielen verschiedenen Stellschrauben, die ja auch einen Umstieg zum Beispiel auf den nicht motorisierten Verkehr an vielen Stellen möglich machen. Also ein Drittel der Fahrten mit Pkw in Deutschland sind kürzer als 5 Kilometer. Das ist eine Zahl, die mich immer wieder total erstaunt. Sie ist erhoben und sie ist repräsentativ in der Untersuchung Mobilität in Deutschland. Und 5 Kilometer sind eine Strecke, die man in der Stadt in den allermeisten Fällen schneller mit anderen Verkehrsmitteln zurücklegen kann. Und insofern ist es natürlich richtig, wenn die jetzt alle sofort umsteigen würden, dann hätten wir ein Mengenproblem. Aber das haben wir natürlich so auch. Im Umkehrschluss sind ja diejenigen, die in den Autos sitzen und im Stau stehen, beziehungsweise den Stau mit verursachen, auch nicht unbedingt schneller unterwegs.
Aber dafür sitzen sie schön bequem in ihrem eigenen Auto und können die Musik hören, die sie möchten und können den angegessenen Apfel auf den Beifahrersitz legen und stehen nicht zusammengequetscht in der obervollen Ringbahn in Berlin. Das ist schon ein Unterschied. Und insofern finde ich, ist es ja schon ein bisschen schwierig, die Leute aus ihren Autos rauszuschubsen, wenn man sie dann ins Leere schubst. Also man müsste schon eine anständige Alternative anbieten.
Ja, natürlich. Also das ist ganz wichtig, dass die Alternativen sowohl im Bereich öffentlicher Personennahverkehr als auch eben im Bereich des nicht motorisierten Verkehrs, also Fahrrad und Fußgänger, gestärkt werden. Und dass wir natürlich auch nicht immer nur an die Städte denken. Also viel Verkehr, der in den Städten fließt, kommt ja auch nicht unbedingt aus der Stadt, sondern es gibt eben diese vielen Pendlerverkehre. Das hat auch wieder mit ganz unterschiedlichen Prozessen und Preisstrukturen und Preissignalen zu tun, sowohl auf dem Wohnungsmarkt.
Ja, aber da wurde doch mal vor Jahren dieses schöne Park-and-Ride-System erfunden. Die Leute pendeln, fahren mit dem Auto bis zu einer Bahnstation. Da gibt es einen großen Parkplatz, stellen das Auto ab und fahren dann mit der Bahn in die Stadt rein. Das ist aber nicht weiter ausgebaut worden.
Das gibt es an vielen Stellen. Das Problem ist nur, dass es einfach nicht genug Bahnstrecken gibt, an denen man dann sein Auto abstellen kann. Also wir haben ja in Deutschland den Schienenverkehr in der Fläche, den Regionalverkehr an ganz vielen Stellen zurückgebaut. Das heißt, wenn ich da in solchen Gegenden wohne und einen Pkw habe, dann habe ich eben keine Bahnstrecke mit einem Park-and-Ride-Parkplatz, sondern dann muss ich wirklich durchfahren bis zu meinem Arbeitsplatz. Und gerade das ist eben Schienenverkehr in der Fläche, ist ein ganz wichtiges Thema, wo der Ausbau stattfinden muss, beziehungsweise wo zum Teil ja stillgelegte Strecken existieren, die man wieder aktivieren kann. Also zum Teil ist es gar nicht so, dass da unbedingt jetzt wirklich neue Bahnstrecken gebaut werden müssen, sondern es geht auch um die Bedienfrequenzen auf existierenden Strecken.
Alles das, was Sie gesagt haben, Frau Gaffron, finde ich ja ganz plausibel und einleuchtend. Jetzt leben wir beide in Großstädten, Sie in Hamburg, ich in Berlin, haben beide kein Auto, kann ich an dieser Stelle verraten, hatten mal eins. In Berlin kann ich mich auch von Mobilitätsangeboten ehrlich gesagt kaum retten, die ich auch nicht alle unbedingt prima finde. Also es gibt den öffentlichen Nahverkehr und die Taxis, das gab es schon immer. Und der Bürgersteig vor dem Haus, in dem ich wohne, ist inzwischen immer zugeparkt mit Elektrofahrrädern, Elektrorollern. Und immerzu habe ich irgendwelche Angebote von irgendwelchen Carsharing-Unternehmen im Briefkasten. Aber wir sind ja doch eine Minderheit. Die Menschen in Deutschland wollen Auto fahren, sonst hätten wir nicht 47 Millionen Pkw auf den Straßen. Und ich habe hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Satz gefunden: Kann es um ein einfacheres Leben dank dem Auto gehen? In einer offenen und demokratischen Gesellschaft kann die Antwort nur Ja lauten.
Das ist eine Gleichsetzung der Pkw-Nutzung mit Demokratie und Freiheit, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Das haut natürlich so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie diese Argumentation in Bezug auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, also das Zitat freie Fahrt für freie Bürger und Rinnen, was Sie gerade gebracht haben. Dieses Gleichsetzen mit der Automobilität, also in diesem Fall ja auch wirklich wörtlich Eigenmobilität mit Freiheit, wenn sie denn motorisiert ist, das ist ja schon ein etwas schlichtes Freiheitsverständnis. Und natürlich muss man, wenn man sich darüber Gedanken macht, was das für eine demokratische Gesellschaft bedeutet, auch eben wieder sich angucken, was bedeutet denn die Wahl der Einzelnen für das gesamtgesellschaftliche Geschehen. Und Gesellschaft ist ja nun mal ein Gemeinschaftsprojekt und wir können nicht alle mit nur unsere eigenen individuellen Interessen optimieren und maximieren. Das ist ja ein gesellschaftlicher Trend. Nicht nur, dass wir alle für uns selbst verantwortlich sind und für unser Wohlergehen und für unsere Leistungssteigerung und Ähnliches, sondern natürlich wollen wir uns auch selbst optimieren und wollen möglichst das Beste aus allem herausziehen. So funktioniert Gesellschaft aber ja nun mal nicht. Und insofern finde ich es auch wichtig, dass man da ehrlich ist und den Diskurs eben entsprechend dann auch mitgestaltet und mitredet und mitdiskutiert und eben nicht so tut, als sei es theoretisch für alle möglich, zum Beispiel ein eigenes Auto zu haben, wenn wir denn nur die richtigen Technologien für diese Art der Mobilität einsetzen.
Sie sagten vorhin, Frau Gaffron, dass Sie es wichtig finden, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, gerade rund um das Auto ist das sehr wichtig, denn ich habe den Eindruck, das ist inzwischen fast schon zu einem Symbol in einer Art Kulturkampf geworden.
Das ist richtig, aber das stellt natürlich auch die Frage, wen wir denn nicht hören. Es gibt Haushalte und damit eben auch Menschen, die da leben und die überhaupt keine Autos haben. Nicht nur, weil sie so umweltbewusst sind und so klimaschonend sein wollen, nicht, sondern weil sie es sich schlicht nicht leisten können. Es gab ja vom Umweltbundesamt letztes Jahr wieder die Studie zum Umweltbewusstsein in Deutschland und da ist soziale Gerechtigkeit als eines der Hauptthemen als gesellschaftliche Herausforderung definiert worden, zusammen mit unter anderem eben dem Klimaschutz. Wenn ich mir angucke, wie viele Haushalte es gibt, die das Geld, was sie haben, zu einem sehr überdurchschnittlichen Anteil für Mobilität ausgeben. Also je weniger Einkommen die Haushalte haben, desto höher ist der Anteil des Einkommens, der für Mobilität drauf geht. Wenn man sagt, die Menschen wollen Auto fahren und deswegen haben wir so viele, das stimmt zwar teilweise, aber zum Teil sind es ja auch diese sogenannten Locked-in-Effekte. Das heißt, wir haben Strukturen gebaut, die den Autoverkehr bevorzugen und für manche Menschen eben auch tatsächlich fast unverzichtbar bzw. alternativlos machen, was aber eben auch daran liegt, dass wir zu wenig Alternativen anbieten.
Sagt die Mobilitätsforscherin Philine Gaffron von der Technischen Universität Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Gaffron.
Ich danke Ihnen.